Dieser Podcast wird präsentiert von der Groupe Mutuelle, ihrem Partner für Gesundheit und Vorsorge.
Das ist Quantensprung. Ein Podcast der NZZ über Forschung, die bewegt. Sie galt als Wunderkind der amerikanischen Biotech-Szene. Hat mit 18 ihr Studium abgebrochen, um eine Firma für Gentests zu starten, hat mehrere Startups gegründet, zum Beispiel ein Unternehmen für genveränderte Haustiere und Kaninchen, die in der Nacht leuchten. Und heute, 10 Jahre nach ihrer ersten Firmengründung, hat Kathy Tai noch viel mehr vor.
I would like to change the entire medical field. I believe that it is extremely outdated and it does not serve patients.
Die in China geborene Kanadierin will unser medizinisches System über den Haufen werfen. Sie findet es veraltet und nutzlos für die Patienten.
I think that there are better ways to treat diseases before someone is born.
Tai will Patienten nicht nur behandeln, sondern Krankheiten vor der Geburt schon verhindern. Und zwar indem sie die Babys genetisch verändert. Zum Beispiel mit der CRISPR-Genschere.
Ja, zunächst einmal gibt es riesiges Potenzial in dieser Idee. Denn man kann Embryos, die an genetischen Krankheiten leiden, heilen, bevor sie als Kinder überhaupt auf die Welt kommen. Und nicht nur das, man kann eine Krankheit sogar ganz aus der Welt schaffen, weil die Generationen danach diese Krankheit dann nicht mehr haben. Das heißt aber auch, dass wenn es zu Fehlern kommt, diese Fehler auch an die folgenden Generationen vererbt werden. Und dann gibt es auch die Befürchtung, dass Menschen nicht nur Krankheiten heilen möchten, sondern ihren Nachwuchs auch optimieren wollen.
Dann sprechen wir von Designerbabys. Das ist Quantensprung, ein Podcast aus der Wissenschaftsredaktion der NZZ. Jede Woche prüfen wir eine Idee, die die Welt verändern könnte und was es noch braucht, um dorthin zu kommen. Diese Woche ist Martin Amrain mein Co-Host. Er schreibt über Biologie, Kontroversen in der Wissenschaft und Wissenschaftsgeschichte. Wir wollen wissen, wie die Genschere heute schon gegen Krankheiten eingesetzt wird und was in Zukunft alles möglich sein könnte. Ich bin Lena Waldle. Willkommen!
We still suffer as a species, a vast majority of hereditary diseases that have no cures.
Chorea Huntington und erbliche Krebsarten. Wenn es nach Kathy Tai geht, soll es die in Zukunft nicht mehr geben. Ihr Unternehmen Manhattan Genomics forscht darin, solche Erbkrankheiten mit Hilfe von Geneditierung zu verhindern.
My goal is to ultimately help the patients and change the way that the medical system works from one that is treatment-based to one that is preventative.
Versuche dazu gab es bereits. Vor 8 Jahren hat der chinesische Forscher He Qingkui die weltweit ersten genveränderten Babys geschaffen.
He Qingkui hat bei Zwillingen und auch bei einem dritten Kind die Gene manipuliert, mit dem Ziel, dass sie immun gegen HIV sind. Aus 2 Gründen war das aber ethisch höchst bedenklich. Er hat die eigentlich gesunden Kinder einem sehr großen Risiko ausgesetzt, weil die Methode noch sehr unsicher war. Und er hat die Eltern nicht zureichend darüber informiert. Danach saß He Qingkui wegen illegaler medizinischer Praktiken 3 Jahre im Gefängnis in China. Seit einigen Jahren ist er wieder frei und versucht als Forscher wieder Fuß zu fassen.
Hes Forschung, also sein Manuskript, wurde nie veröffentlicht.
Denn Wissenschaftszeitschriften verfügen über sehr hohe ethische Richtlinien und die wollen schlechtes Verhalten nicht auch noch belohnen und falsche Anreize schaffen. Die Manuskripte selber haben einige Forscher aber tatsächlich schon gesehen. Wie es den 3 Kindern mittlerweile geht, ist aber völlig unklar.
Für fast so viele Wirbel wie die Genzwillinge sorgte aber auch He Qingkuis Privatleben. Im April 2025 hat er ausgerechnet Kathy Tai geheiratet, die Unternehmerin hinter Manhattan Genomics.
Ja, die Details sind natürlich schwierig abzuschätzen. Was klar ist, ist, dass He Qingkui im April bekannt gegeben hat, dass er eine neue Firma hat und dass die KC Medicine heißt. Und dass er damit Geneditierungen an Embryonen vornehmen will. Offenbar hatten die beiden also vor, in irgendeiner Weise zusammenzuarbeiten. Und es ist auch anzunehmen, dass Kathy Tai die Forschung und die Manuskripte von He Qingkui kennt. Die beiden sind mittlerweile nicht mehr zusammen. Und beide sagen auch, unabhängig voneinander, in verschiedenen Interviews immer wieder, dass He Qingkui nichts mit Manhattan Genomics zu tun hat.
Widerlegen können wir das natürlich nicht. Aber was Fakt ist, es hat nicht einmal ein Jahrzehnt gedauert, seit He die ersten Designerbabys erschaffen hat, bis sich Startups an die Technologie gemacht haben. Vor allem aus dem Silicon Valley.
Im Silicon Valley gibt es einige prominente Pronatalisten. Diese Leute sehen in der sinkenden Geburtenrate eine Bedrohung für die Menschheit und möchten, dass die Amerikaner mehr Babys kriegen.
Und diese Babys sollen natürlich gesund sein und die besten genetischen Chancen haben. Das scheint ein guter Business Case für Startups und ihre Investoren zu sein.
Neben Manhattan Genomics gibt es noch zwei weitere Startups. Das ist einerseits Preventive. Dahinter steckt der Gründer und Molekularbiologe Lucas Harrington. Er hat im Labor von Jennifer Doudna promoviert, die ja die Genschere CRISPR mitentwickelt hat. Sein Startup wird finanziert von Brian Armstrong, dem CEO von der Kryptobörse Coinbase und auch vom Ehemann des OpenAI-Chefs Sam Altman. Zum anderen gibt es noch das Startup Bootstrap Bio mit dem Gründer und CEO Chase Deneke. Über dieses Unternehmen ist kaum etwas bekannt. Die Finanzierung ist nicht öffentlich bekannt. Auf der Website steht lediglich, dass dieses Unternehmen nicht davon zurückschreckt, auch Optimierung an Babys vorzunehmen.
Niemand bestreitet, Geneditierung hat gewaltiges Potenzial und damit auch viel Potenzial für Zerstörung. Jede Zelle unseres Körpers enthält DNA, unser Erbgut. Das bestimmt unsere Haarfarbe, unsere Größe, wie gut wir sehen und auch welche Krankheiten wir bekommen könnten. Es ist unser Basisdatensatz, vorgegeben von Mama, Papa und der Natur. Unser Erbgut ganz gezielt zu verändern, das geht erst seit ein paar Jahren. 2012 haben die Forscherinnen Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier die Genschere CRISPR vorgestellt. Mit diesem Werkzeug lässt sich das Erbgut gezielt verändern. Das Erbgut von Pflanzen, von Tieren und von Menschen.
Ja, die DNA hat ja diese berühmte Doppelhelixstruktur und sie besteht aus einzelnen Basen. Und diese Basen, die sind wie ein Code. Das sind wie die Buchstaben eines Rezeptebuchs, das in jeder Zelle vorkommt und das den Aufbau unseres Körpers beschreibt.
Und in dieses Buch kann die Genschere CRISPR-Cas, wie das Werkzeug eigentlich heißt, gezielt eingreifen.
Das Werkzeug stammt eigentlich von Bakterien ursprünglich und Forscherinnen und Forscher haben das so angepasst, damit es in Körperzellen die DNA schneiden kann. Dabei involviert ist das Protein Cas, das ist die eigentliche Schere und das wird mit einem Gegenstück zur DNA an den richtigen Abschnitt gebracht, wo es die DNA zerschneiden soll. Wenn wir nun die Genschere CRISPR-Cas mit dem Rezeptebuch vergleichen, dann kann man das so anschauen. Die Genschere geht sehr gezielt an irgendeine Seite in diesem Rezeptebuch, findet dort das Wort, das fehlerhaft ist, und kann es ausschneiden. Was sie auch machen kann, sie kann das fehlerhafte Wort oder einen Teil davon ausschneiden und eine korrigierte Version einfügen. Bei der herkömmlichen Gentechnik konnte man Ähnliches zwar auch machen, das war aber viel ungenauer als mit CRISPR. Mit CRISPR geht das wirklich viel präziser, viel zielgenauer.
Aber auch CRISPR macht manchmal Fehler und setzt Schnitte an falschen Stellen, was zu unerwünschten Änderungen in der DNA führt.
Hier sollen nun Weiterentwicklungen helfen, die noch präziser sind beim Auffinden von den gesuchten Stellen oder die einzelnen Stellen noch präziser korrigieren.
Deshalb wurde die Technologie weiterentwickelt, und zwar zum Base Gene Editing. Die CRISPR-Genschere und Base Gene Editing sind die Arten und Werkzeuge, wie die DNA verändert wird. Doch es macht doch einen Unterschied, welche Zellen verändert werden.
Der wichtigste Unterschied ist, dass die Veränderung in einem Fall vererbt wird und im anderen eben nicht. Bei der Keimbahneditierung erfolgt die Veränderung schon sehr früh im Embryo, wenn dieser erst aus ganz wenigen Zellen besteht. Die genetischen Veränderungen werden dann auf alle Zellen des späteren Menschen übertragen und kommen dann auch in den Eizellen oder in den Spermien vor und werden so auch auf weitere Generationen weitergegeben. Bei der somatischen Editierung dagegen betrifft es nur Körperzellen eines einzelnen Menschen, das sind dann vielleicht Blutzellen oder Leberzellen. Wenn ich eine Veränderung bei einer Hautzelle oder einer Blutzelle habe, wird diese Veränderung nicht an die nächste Generation weitergegeben. Diese Zellen bleiben ja nur bei mir. Wenn ich aber eine Veränderung in einem Spermium oder einer Eizelle habe, dann gelangt das an die nächste Generation.
Jacob Korn ist Professor für Genombiologie an der ETH Zürich. Er hat früher im Labor von Jennifer Doudna geforscht und beschäftigt sich heute vor allem mit den Möglichkeiten der somatischen Geneditierung.
So somatic genome editing is really what we think about when we think about medicines.
Er vergleicht diese somatische Geneditierung mit Paracetamol. Das Schmerzmittel behandelt meine Kopfschmerzen.
If you take paracetamol, it's not like you're curing the headache of all your descendants who will ever come next, right? Whereas germline editing is really like the magic paracetamol of you would take that paracetamol and none of your children would ever get a headache ever again.
Aber wenn die Keimbahn verändert wird, wäre das eine Art magisches Paracetamol. Es würde nämlich nicht nur meine Kopfschmerzen heilen, sondern auch die aller meiner Nachfahren. Das zeigt, was für unglaubliche Möglichkeiten diese Technologie bietet. Und warum sie auch in immer mehr Bereichen eingesetzt wird.
Breite Anwendung findet CRISPR schon in der Nutztierhaltung. Zum Beispiel gibt es da Bemühungen, mehr Muskelmasse für Schweine herzustellen oder hornlose Kühe. Auch bei Labortieren kommt die Technik vor. Da kann man Weizen oder Tomaten erzeugen, die gegen Krankheit resistent sind. In der Klinik ist CRISPR erst seit kurzem zu finden. Seit 2023 gibt es eine Therapie für Sichelzellanämie. Das ist eine Erbkrankheit, bei der die Blutzellen verformt sind. Und im vergangenen Jahr wurde erstmals ein Kleinkind mit einer maßgeschneiderten Geneditierung geheilt. Bei diesen Beispielen bei Menschen handelt es sich um somatische Therapien. Sie zielen also rein auf diese einzelnen Personen ab und werden nicht an die nächste Generation weitergegeben. Für die Behandlung der Keimbahn, also beim Embryo, ist das Verfahren, das CRISPR-Verfahren, einfach noch zu risikoreich.
I think that right now it has not been proven by any means that it is safe to do that.
Das zeigen auch Experimente an Embryos.
In England ist Forschung an Embryonen möglich, bis sie 14 Tage alt sind. Sie dürfen dann einfach nicht für eine Schwangerschaft verwendet werden. Bei solchen Studien hat sich gezeigt, dass sogenannte Off-Target-Effekte vorkommen. Das sind Veränderungen an Stellen, die man eigentlich gar nicht als Ziel vorgesehen hat für diese Veränderung. Auch die Zwillinge, die He Jiankui verändert hat, zeigen solche Off-Target-Effekte. Das haben Forscher entdeckt, die Zugang zu seinen Manuskripten hatten. Und nun das Problem dieser Off-Target-Effekte ist, wenn nun zum Beispiel ein Gen betroffen ist, das vor Krebs schützt, kann das Krebsrisiko erhöht sein.
Auch bei der somatischen Editierung kann es unerwünschte Veränderungen geben. Aber dort lassen sich die Zellen besser kontrollieren. Sie betreffen immer nur einen kleinen Teil des Körpers. Und ganz entscheidend:
die Veränderung wird nicht an die zukünftigen Generationen weitergegeben.
Obwohl die vererbbare Keimbahneditierung heute in europäischen Ländern, in den USA und auch in China verboten ist, wollen Startups wie Manhattan Genomics genau diese Technik in Angriff nehmen. Denn es geht nicht alleine darum, Krankheiten zu verhindern. Es geht auch darum, dass die bestmöglichen Babys geboren werden.
In den USA gibt es jetzt schon Firmen, die Eltern, die auf künstliche Befruchtung setzen, einen ganz besonderen Service bieten. Sie durchforsten die gesamte DNA der zur Verfügung stehenden Embryonen und können dann sagen, dass zum Beispiel Embryo X braune Haare hat, blaue Augen, eine überdurchschnittliche Intelligenz und ein geringes Risiko für Brustkrebs. Und die Eltern können dann genau dieses Embryo wählen für ihre Schwangerschaft. Dieses Vorgehen nennt der Philosoph Jonathan Anomaly. Er ist ein Vordenker der Pronatalisten im Silicon Valley. Liberale Eugenik. Inzwischen bevorzugt er allerdings den Ausdruck genetische Verbesserung. Bootstrap Bio will genau das auch bei der Geneditierung anbieten. Laut der Firma sollen es allen Menschen freistehen, die Gene für Größe oder Intelligenz für ihren Nachwuchs selber zu bestimmen.
Deshalb ist es Jacob Korn, wie vielen anderen Wissenschaftlern, nicht geheuer, dass private Unternehmen die Forschung der Geneditierung vorantreiben möchten.
Especially with a lot of these software and hardware companies, there's sort of a culture of move fast and break stuff.
In der Tech-Szene gilt oft das Motto move fast and break things.
You want to make an iPhone, move fast and break stuff, right? Fine. iPhone 10 doesn't work very well, but iPhone 11 worked great, right? No problem. I think that does not work when we are talking about babies. That is not okay to move fast and break stuff when you are talking about a baby that will be born.
Das funktioniere vielleicht bei der Entwicklung eines Smartphones, aber nicht bei Babys.
You know, I think everybody's worried about things like intelligence.
Aber was, wenn Kinder wirklich intelligenter gemacht werden könnten? Wir sind gleich zurück.
Das wahre Leben ist, frei entscheiden zu können. Bei der Group Mutuelle setzen wir uns dafür ein, dass Frauen ihre Gesundheit in jeder Lebensphase selbstbestimmt gestalten. Ob Vorsorge, Schwangerschaft oder beim Brustkrebs-Screening. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Gesundheit. Entdecken Sie jetzt unsere Angebote auf groupmutuelle.ch.
Wait, There's no gene for intelligence. You wouldn't even know what to do, right? Even if you could do it, you'd have no idea what to do.
Mit der Intelligenz ist das so eine Sache.
Da sind sehr viele Gene beteiligt. Dasselbe gilt für die Körpergröße. Da wäre es dann wirklich schwierig, mit einer einzelnen Genveränderung wirklich etwas zu bewirken. Einfacher ist es, wenn ein Gen ein Merkmal auslöst. Das ist zum Beispiel bei der Haarfarbe oder bei der Augenfarbe der Fall. Das heißt aber nicht, dass es dann trotzdem Leute gibt, die das versuchen möchten, die ein bestimmtes Gen verändern möchten oder einfügen möchten und sich damit dann mehr Intelligenz erhoffen.
Damit beschäftigt sich auch die Bioethikerin Kelly Ormond von der ETH Zürich.
I lived in the Silicon Valley for a dozen years. Like, you see stuff like this happening on a regular basis.
Ormond überrascht das alles kaum. Doch es wirft sehr viele ethische Fragen für sie auf. Wenn man eine genetische Krankheit in der Keimbahn heilen könnte, würden wir das erlauben und auch Verbesserungen zulassen? Und dann ist auch die Frage, welche Verbesserungen?
You know, let's talk about vision. You know, maybe we're talking about a vision impairment condition and people want to treat that, but then it turns into, oh, we can also use that to give you better vision.
Und genau hier balanciert die Forschung auf einem schmalen Grat. Dem schmalen Grat zwischen der Vision, schwere Erbkrankheiten zu verhindern und vielen Kindern und Familien sehr viel Leid zu ersparen und der Möglichkeit, den Menschen besser zu machen, als die Natur es vorsieht.
We're really changing the future if we're changing everything in an embryo.
Und weil die Zukunft eines Menschen und aller seiner Nachfahren von so einer Behandlung betroffen wäre, fordert die Bioethikerin, dass diese Forschung offen und transparent ablaufen muss.
I think CRISPR is an amazing technology and it has the potential to really positively influence lots of people's lives. Is it ready for prime time?
Martin, die Möglichkeiten der Geneditierung sind ja heute schon wirklich unglaublich. Aber die Forschung zur Keimbahneditierung, die ist aktuell noch eingeschränkt. Findest du das gerechtfertigt?
Dass es gewisse Regulierungen gibt, absolut. Denn bis jetzt ist die Keimbahneditierung einfach noch zu gefährlich. Es kommt noch zu Effekten, die noch nicht absehbar sind, was das für die Gesundheit, für die Personen und auch für die nächsten Generationen bedeutet. Deshalb ist diese Methode auch in den meisten Ländern verboten. Es könnte aber sein, dass die Startups in Länder ausweichen mit lascheren Gesetzen, wie zum Beispiel Honduras. Und es könnte auch sein, dass in den USA unter Präsident Trump die Regulierung in den nächsten Jahren gelockert wird. Dann gibt es aber auch Forscher, die fordern ein totales Moratorium, dass man gar nicht mehr forscht auf diesem Gebiet. Ich denke, das geht dann auch wieder zu weit. Ich glaube schon, dass man gut überwachte Forschung machen muss und dann schauen muss, wie sicher das wirklich in den nächsten Jahren wird. Und dann kann man entscheiden, ob die Methode genug sicher ist, um sie auch wirklich einzusetzen.
Also genau das Gegenteil von dem, was He Jiankui mit seinen Experimenten mit den Zwillingen gemacht hat.
Also seine Daten, ob die wirklich viel bringen, ist eine andere Frage, weil er hat ja so unethisch gehandelt, dass man sich auch die Frage stellen muss, sind diese Daten dann wirklich korrekt? Kann man da wirklich etwas ablesen davon? Dann hat er Methoden verwendet, die heute auch teilweise wieder überholt sind. Es gibt neue Methoden. Deshalb macht es aus meiner Sicht mehr Sinn, wenn schon dann wieder neue grundlegende Forschung zu beginnen, vielleicht zuerst mal mit Mäusen, mit Zellkulturen, Mäusen, Primaten das anzuschauen und dann zu schauen, ob es genug sicher ist.
Vor allen Dingen wird diese Forschung ja jetzt von Startups und deren Geldgebern vorangetrieben. Was sagst du dazu?
Ja, das kann schon auch ein Problem werden, denn bei diesen Startups sind die ethischen Richtlinien womöglich weniger streng, als es bei der akademischen Forschung wäre. Und dann auch die Geldgeber dahinter, die wollen vielleicht möglichst bald auch irgendwelche Resultate sehen. Dort ist die Gefahr da, dass man das unnötig beschleunigt, dass man dann vielleicht nicht mehr genau die ethischen Richtlinien so vertritt, wie man das machen sollte.
Auf der anderen Seite könnte das ja auch ein Push für die Wissenschaft sein und für die akademische Welt und denen zeigen, hey, hier geht was weiter, wir forschen daran, versucht es doch auch.
Ja, das sicher auch. Also ich denke, akademische Forscher können jetzt von diesen Euphorie, die jetzt dort ein bisschen herrscht im Silicon Valley, das etwas aufnehmen, auch selber wieder überlegen, ob man in dieser Richtung weiter forschen möchte, weil es ist schon ein riesiges Potenzial, das hinter dieser Methode steckt, hinter der Keimbahneditierung, und da ist es sicher wert, das doch weiter zu verfolgen.
Das Potenzial, das hinter der Keimbahneditierung steckt, ist ja wirklich, dass man eine schwere genetische Krankheit heilen kann, verhindern kann, bevor ein Kind überhaupt zur Welt kommt. Wenn man so eine Möglichkeit hat, sollte man sie doch auch ergreifen.
Ja, sicher. Vor allem, wenn man sieht, dass es sicher möglich ist, dann kann man sich überlegen, in diese Richtung zu gehen. Was man aber sicher auch bedenken muss, ist, dass wir damit einen großen neuen Schritt wagen werden. Wir würden nicht nur einfach eine Krankheit heilen, sondern wir würden wirklich direkt in das Genom der Menschheit eingreifen. Wir würden Gene verändern, die dann von Generation zu Generation so weitergegeben werden. Und das ist schon ein Schritt, bei dem müssen wir uns überlegen, ob wir das wirklich machen wollen als Gesellschaft.
Wie weit sind wir denn wirklich von so einem Designer-Baby entfernt?
Das ist schwierig zu sagen. Man muss dann vielleicht auch unterscheiden von einem Baby, das, bei dem die Krankheit dann ausgemerzt wurde, und von einem Designer-Baby, bei dem es dann wirklich um erhöhte Intelligenz geht oder um blaue Augen. Zunächst werden diese Firmen wahrscheinlich schon eher versuchen, Krankheiten auszumerzen. Und dann muss man aber auch schauen, das kann sein, dass in 3 Jahren tatsächlich eine Firma da voranschreitet und so ein Baby auf die Welt stellt. Es kann aber auch sein, dass das alles nur vollmundige Versprechen waren und wir in 3 Jahren nichts mehr hören. Wo wir aber sicher viele Fortschritte sehen werden, ist bei der somatischen Geneditierung, also bei der Geneditierung von Körperzellen, die ja dann nicht auf die nächste Generation vererbt werden. Hier gibt es noch viele Krankheiten, die man auf diese Weise heilen kann.
Danke, Martin.
Vielen Dank.
Im Podcast NZZ Akzent berichten unsere Auslandskorrespondenten jeden Samstag von ihrem Leben vor Ort. Diesen Samstag ist Nordamerika-Korrespondent Andreas Scheiner zu Gast. Er erzählt, wie er in Chicago dem Set der Serie The Bear unerwartet näher gekommen ist.
The Bear wird jetzt gerade eine neue Staffel gedreht und das heißt, die Schauspieler sind alle da. Und ich habe ein Café gefunden, wo ich sehr gerne hingehe, wo ich immer mal wieder bin. Und tatsächlich ist dieses Café anscheinend auch so ein bisschen der Lieblingsort von den Schauspielern. Und ich habe da auch schon, zwar nicht den Hauptdarsteller, aber so ziemlich alle anderen Darsteller in diesem Café live gesehen.
Und wie er einen unangenehmen Anruf bei Homeland Security machen musste. Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes und dort könnt ihr natürlich auch den Quantensprung-Newsletter abonnieren. Im Newsletter findet ihr die wichtigsten Fakten aus dieser Folge auf einen Blick und zusätzlich wie immer noch weiteren Lesestoff. Das war Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Ich bin Lena Waldle. Wir hören uns wieder nächste Woche.